VHS-Ohrenblicke. Die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg im Gespräch. Moderiert von Friederike Koring.
Herzlich willkommen bei VHS-Ohrenblicke, dem Gesprächspodcast der VHS Tempelhof-Schöneberg. Heute habe ich Besuch direkt aus der VHS. Einmal Kirsten und einmal Serena. Kirsten, du leitest und gestaltest den Programmbereich Fremdsprachen und Serena, du bist Kursleiterin für Italienisch. Schön, dass ihr heute zu Gast bei mir seid.
Sehr schön und buongiorno, Federica.
Hallo, danke schön.
Kirsten, ich zähle jetzt mal ein paar Sprachen auf, von denen ich nicht gedacht hätte, dass wir diese an der Volkshochschule anbieten. Das wären Niederländisch, Chinesisch und Norwegisch. Und ich glaube, es gibt noch ein paar mehr. Habe ich irgendwelche vergessen?
Ja, das würde ich schon sagen, dass wir da noch ein paar mehr anzubieten haben. Zum Beispiel Schwedisch, Polnisch und ab Herbst auch Koreanisch, das wir neu in unser Programm aufnehmen.
Auch Koreanisch?
Ja.
Das ist aber, ja, ich meine, man hört ja immer ein bisschen Koreanisch. Das ist ja schon so eine Sprache, die mehr und mehr ins große kollektive Bewusstsein jetzt kommt, weil da ja so viel auch mit verbunden ist. Ne?
Genau. Also ich kann mal ein paar Sachen nennen. Natürlich die ganze K-Pop-Musik, die für junge Leute besonders interessant ist, aber natürlich auch globale Wirtschaftsunternehmen, Technologieunternehmen, die eben oft in Korea sitzen und die den Stellenwert der koreanischen Sprache einfach immer weiter erhöhen.
Ja, da gibt es ja dann doch sehr viele Fans und es nimmt ja total zu und das ist ja auch total spannend. Aber schön, dass gerade diese Sprache es auch zur Volkshochschule geschafft hat. Ja, und wenn wir jetzt diese ganze Fülle sehen, da frage ich mich schon, wie viele Sprachen werden denn derzeit an der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg angeboten?
Also insgesamt bieten wir Kurse zu 15 Sprachen an.
15 Stück.
Ja.
Ja. Das ist eine Menge.
Das ist in der Tat eine Menge. Das ist in ein bisschen unterschiedlichen Kontexten. Ich denke, zu einigen dieser Sprachen kommen wir auch gleich noch. Aber ja, 15 verschiedene Sprachen. Das ist schon eine Hausnummer.
Ja, und vor allem, das zieht ja auch so viele unterschiedliche Menschen auch an, ne? Also in Sprachen sich zu finden. Aber da kommen wir ja auch noch gleich zu. Weil bei dir ist ja noch was anderes ganz Interessantes. Du bietest ja in deinem Programmbereich auch Muttersprachlerkurse an. Das wären Arabisch, Türkisch, Polnisch und Russisch. Was heißt das denn ganz genau?
Also die sogenannten Muttersprachlerinnenkurse oder auch Herkunftssprachenkurse genannt, gehen zurück auf die Möglichkeit, die Berliner Schülerinnen und Schüler seit 2021 haben. Seit diesem Zeitpunkt steht nämlich im Berliner Schulgesetz, dass wenn man eine andere Herkunftssprache als Deutsch hat, man die Möglichkeit hat, diese Herkunftssprache anstelle einer zweiten Fremdsprache ins Abitur einzubringen.
Oh, okay.
Weil davon ausgegangen wird, dass diese Schülerinnen und Schüler schon Deutsch als Fremdsprache gelernt haben.
Ja. Ja.
Das heißt, es gibt jetzt ein Programm in Kooperation zwischen dem Senat, der Prüfungszentrale der Berliner Volkshochschulen und der VHS Tempelhof-Schöneberg als einziger der 12 Berliner Volkshochschulen, bei dem wir, also die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg, ein Prüfungstraining für jede dieser 4 Sprachen anbieten. In diesem Prüfungstraining, das ist also kein regulärer Sprachkurs, sondern es geht wirklich darum, das Format der Prüfung, einer TELG B1-Prüfung, zu vermitteln. Wie läuft diese Prüfung ab? Und damit die Schülerinnen und Schüler auf diese Prüfung vorzubereiten. Wir wickeln aber auch die gesamte Kommunikation mit diesen Prüfungsteilnehmenden ab und sind auch sehr stolz auf dieses Programm, weil wir da wirklich rund 250 Leute im Jahr durch diese Prüfung versuchen zu bringen. Mhm. Und das natürlich wirklich eine wichtige Sache ist. Also es geht eben darum, mithilfe dieser Prüfung das Abitur ablegen zu können.
Ja. Wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Also die Personen, die das machen möchten, müssen die auch im Schüleralter sein oder können das ältere Menschen, also Mitte 20, Mitte 30, kann ich das immer machen, so eine Prüfung?
Also ich kann die Prüfung immer dann machen, wenn ich eine Schule besuche und diese zum Beispiel mit dem Abitur beenden möchte, kann aber auch der mittlere Schulabschluss oder was auch immer sein. Und natürlich kann ich das auch im Erwachsenenalter machen. Wenn ich auf dem zweiten Bildungsweg zum Beispiel mein Abitur machen möchte, dann ist es ganz egal, ob ich jetzt Mitte 20, Mitte 30 oder wie alt auch immer bin.
Okay, das heißt also, das Schöneberger Kolleg zum Beispiel, mit dem wir auch zusammen ganz eng sind, da könnte man das auch mit verbinden.
Ganz genau. Also wir bekommen auch gerade von dieser Art Schulen, zweiter Bildungsweg, die Kollegs, die Oberstufenzentren, bekommen wir sehr viele Anfragen.
Ja, das ist natürlich mal eine schöne Information an viele, die sagen, wie kann ich mein Abitur noch anders gestalten? Was habe ich für Vorteile eigentlich, auch wenn ich zweisprachig aufgewachsen bin?
Also das ist mir auch wirklich ein Anliegen, weil wir auch immer wieder Teilnehmende hier haben oder mit Leuten sprechen, die sagen, Mensch, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich mir einiges ersparen können oder hätte das, anstatt es jetzt meiner kleinen Schwester mitzuteilen, hätte das selbst in Anspruch genommen. Mhm. Das heißt, davon die Kunde irgendwie verbreiten zu können, ist mir tatsächlich auch ein Anliegen.
Ja, und umso wertvoller, dass wir das quasi bei dir im Programmbereich dann auch finden können. Mhm. Serena, wie bist du eigentlich an die Volkshochschule gekommen? Kannst du uns da mal so sagen, wie ist das passiert?
Ich wohne hier in Berlin seit ein bisschen mehr als 8 Jahren. Mhm. Ich hatte schon Deutsch studiert, in Italien, in Kiel auch. Ja. Aber als ich nach Berlin umgezogen bin, habe ich mich für einen Deutschkurs an der Volkshochschule angemeldet und ich habe Deutsch weitergelernt und in dieser Zeit oder kurz danach vielleicht habe ich mich beworben als italienische Kursleitung.
Ja.
Und ich habe angefangen, vor die Volkshochschule zu arbeiten. Es gab einen Perspektivenwechsel. Erst in einem Kurs habe ich gelernt und jetzt unterrichte ich.
Ja, das finde ich total spannend, dass du selber erst Teilnehmerin warst in einem Kurs und dass es dann dir anscheinend recht gut gefallen hat, dass du dachtest, die Volkshochschule, da könnte ich ja auch. Ich meine, was hast du studiert?
Ich habe in Italien Sprach- und Kulturvermittlung studiert.
Ah, okay. Und dann bist du in Deutschland gewesen, erstmal für ein Auslandssemester.
Ja, Erasmus-Semester
Erasmus.
In Kiel, ja.
Und dann hast du gesagt, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. aber ich meine, als Studentin auch die Volkshochschule zu entdecken, das finde ich ja interessant. Oder weißt du noch, wie du diese Verlinkung gekriegt hast?
Nee, ich habe eigentlich die Volkshochschule in Italien entdeckt, weil ich damals mein Zertifikat als Kursleitung erworben habe. Mhm. Und ein Lehrer hatte mir gesagt, du solltest dich vor die Volkshochschulen bewerben. Ja. Ich hatte davon schon gehört, als ich in Kiel war, aber ich hatte Deutsch an der Universität studiert.
Ja,
so.
Ja. Aber es ist interessant, also die Volkshochschule in Italien. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, es gibt keine Volkshochschule in Italien. Was Deutschland hat, ist ein Luxus, würde ich sagen.
Mhm. Ja?
Ja?
Ja? Ja? Okay, ja, also sehe ich auch. Also so eine Volkshochschule finde ich ja alles. Aber was verstehst du darunter, Luxus?
Weil man an der Volkshochschule so viele unterschiedliche Kurse besuchen kann. Mhm. Und die Kurse sind im Vergleich zu anderen Ländern günstig.
Ja.
Wenn nicht kostenlos für einige Menschen, so, das ist ein Luxus.
Das ist ein Luxus, das stimmt. The power and joy of learning, sag ich da auch gleich dazu. Kirsten, das hat ja auch alles einen Sinn mit den Fremdsprachen und mit den ganzen Möglichkeiten, die wir auch in deinem Programmbereich im Speziellen finden. Sprachkurse fördern ja die gesellschaftliche Teilhabe und gelten als wichtiges Bindeglied, um die Demokratie zu unterstützen. Somit haben die Volkshochschulen einen ganz klaren gesamtgesellschaftlichen Bildungsauftrag. Sprachkurse sind an den Volkshochschulen ja auch total beliebt und nachgefragt. Kirsten, wie viele Teilnehmerinnen hattest du denn in diesem Jahr oder im letzten Jahr in deinem Programmbereich?
Über dieses Jahr kann ich da noch nicht so viel sagen.
Ja,
aber im letzten Jahr hatten wir im Fremdsprachenbereich knapp 1000 Teilnehmende, wow, in unseren Sprachkursen. Mhm. Ja, das finde ich schon auch eine ganz gute Hausnummer.
Und das ja nur in dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg 1000 Menschen, 1000 Teilnehmenden.
Richtig, so ist es. Das kann man dann bei 12 Berliner Volkshochschulen natürlich hochrechnen, mhm, wie viele Leute also Fremdsprachenkurse besuchen. Und nach den vielen Sprachen, von denen ich gesagt habe, dass wir sie hier anbieten, kann man eben auch sehen, es geht eben über Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch hinaus. Und es tauchen auch ganz viele kleinere Sprachen auf, die sich dann natürlich auch von Bezirk zu Bezirk unterscheiden.
Hm. Ja, und das, was ich ja bei dir jetzt auch so spannend finde, dass du auch hinschaust, was ist jetzt gerade der Trend, wo geht es hin, was sind diese globalen Veränderungen? Und gerade Berlin ist ja so eine große Möglichkeit, weil so viele Menschen hierher kommen und somit können wir diesen Blumenstrauß an vielen wunderbaren Sprachen ja auch hier an der Volkshochschule direkt anbieten. Das ist ja ein totaler Gewinn.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also du hast jetzt einiges angesprochen, ne, was gesellschaftliche Teilhabe angeht. Sprachkurse fördern natürlich immer Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen. Es geht ja nicht um den reinen Spracherwerb im Sinne von Grammatik und Wortschatz, sondern es geht auch um Landeskunde. Es geht darum, sich gegenüber Gepflogenheiten, Traditionen, kulturellen Ausprägungen eines anderen Landes, einer anderen Kultur zu öffnen. Und insofern denke ich, ja, der Fremdsprachenbereich trägt ganz viel zu den grundsätzlichen Zielen der Berliner Volkshochschulen bei.
Hm. Ja, weil in den Kursen kommen ja auch total unterschiedliche Menschen zusammen. Die sind ja nicht alle gleiches Alter oder gleicher Bildungsstand, sondern ja, wie viele dürfen eigentlich mitmachen? So 12 oder 15 oder wonach wird entschieden?
Das kommt ein bisschen auf das Kursformat an. Wie intensiv ist ein Kurs? Kommt natürlich auch auf den Kursraum an. Mit wie vielen Leuten kann man den überhaupt belegen, um gut arbeiten zu können? Aber die meisten Kurse, wenn sie voll sind, haben dann zwischen 14 Leute oder maximal 16 Leute.
Okay, und die Kursdauer variiert auch, wie schwer der Kurs ist und was dahinter so noch, ob eine Prüfung noch danach kommt. Kommen überhaupt Prüfungen vor?
Nein, Prüfungen kommen nicht direkt als Teil des Kurses vor, aber es gibt natürlich Kurse, die Teilnehmende auf bestimmte Prüfungen vorbereiten, insbesondere bei Englisch ist das der Fall. Die Nachfrage nach anderen Fremdsprachenprüfungen ist ja sehr individuell.
Ja, okay. Aber so eine Dauer von so einem Kurs sind 5-mal oder 8-mal oder das variiert dann auch total?
Es variiert sehr, weil sich eben auch da die Bedürfnisse der Teilnehmenden unterscheiden. Es gibt einfach Leute, die sagen, unter der Woche schaffe ich es nicht, einen Kurs zu besuchen. Mhm. Die besuchen dann Wochenendkurse. Je nach Sprache, je nach Möglichkeiten auch der Volkshochschule kann das dann ein Kurs an einem Wochenende sein, Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag.
Mhm.
Es können aber vielleicht auch 2 oder auch 3 Wochenenden sein. Es können auch 5 Samstage hintereinander sein.
Und es können ja auch Bildungszeiten sein.
Es können auch Bildungszeiten von Montag bis Freitag sein.
Weil ich habe nämlich auch Freunde, die bei dir auch schon in den Bildungszeiten waren.
Aha.
Und also total happy. Und natürlich fühlt man sich auch gleich als Muttersprachler, aber es reicht auf jeden Fall für eine Urlaubsreise. Und alle waren sehr glücklich und zufrieden, wenn sie wiedergekommen sind. Weil es gibt ja auch so viel, wenn man schon einfach ein paar Wörter sprechen kann. Ne?
Ja, natürlich. Also, das ist der Anfang. Und damit ja, hat man einfach die Möglichkeit, sich, selbst wenn es nur ein paar Situationen im Urlaub sind oder wo auch immer, schon mal zu zeigen, ich habe mich mit der Sprache beschäftigt. Mhm. Ich kann hier schon ein paar Sätze. Und dann ist oft auch die Kommunikationsbereitschaft des Gesprächspartners eine andere.
Ja, ja. Und das Schöne ist ja, du bietest ja auch neben den Präsenzkursen, die wir hier im Haus haben, aber auch an den unterschiedlichen Standorten im Bezirk, auch Online- und Hybridkurse an. Kannst du da einmal zu sagen, warum das so gekommen ist und was kann ich mir eigentlich genau darunter vorstellen?
Ja, bei den Online- und auch den Hybridkursen, wie man sich unschwer vorstellen kann, war natürlich die Pandemie tatsächlich ein Katalysator, der uns da um Lichtjahre nach vorne katapultiert hat, weil wir ja über eine bestimmte Zeit eben sowieso nur online unterrichten konnten. Und ja, dass sozusagen die Online-Kurse erstmal als mehr oder weniger als Massenphänomen hervorgebracht hat für uns. Und es uns auch erlaubt hat, tatsächlich in die Infrastruktur zu investieren, die auch unsererseits dafür notwendig ist. Als dann die Pandemie im Abklingen war, haben wir gemerkt, okay, die Online-Kurse sind gekommen, um zu bleiben, weil wir zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon Teilnehmende hatten, die gar nicht in Berlin wohnen. Es gibt ja eine Vielzahl von Gründen, die dafür sprechen kann, einen Online-Kurs zu besuchen. Das wollten wir natürlich weiterführen können. Also wir wollten diese Teilnehmenden mit ihren Bedürfnissen nicht jetzt einfach enttäuschen und sagen, jetzt ist die Pandemie vorbei, jetzt ist alles wieder in Präsenz.
Und es ist ja auch irgendwie eine Wertschätzung, ne? Also dass man sagt, ja, auch wenn du jetzt gerade nicht die Möglichkeit hast, bieten wir es dir trotzdem auch an. Du kannst dich dazuschalten, auch wenn eben noch eine andere Pflicht links und rechts neben dir ist. Aber es kann ja auch eine Wohltat sein, sich dann die 90 Minuten oder wie lange auch so eine Unterrichtseinheit oder zwei dann gehen, Zeit zu nehmen, um sich einfach so richtig da rein zu bewegen, weil das ist ja auch eine sehr schöne Art, seine Zeit zu verbringen. Daher finde ich dieses Online- und hybride Format von euch total spannend und wichtig.
Genau, das Hybridformat bietet natürlich jetzt noch mehr Flexibilität für alle Beteiligten, weil beim Hybridkurs die Teilnehmenden eben für jeden Termin einzeln entscheiden können, gehe ich heute in die Volkshochschule und nehme vor Ort in Präsenz teil oder habe ich heute irgendeine andere Verpflichtung, bin spät dran, was auch immer, und nehme daher online teil. Und das ist natürlich ein Maß an Flexibilität, was wir vorher einfach gar nicht kannten. Und es wird von den Teilnehmenden, also es dauert eine Zeit, bis das wahrgenommen wird, wirklich, aha, Hybridkurs, was ist denn das, was steckt dahinter? Aber diejenigen, die es kennen, die möchten eigentlich nicht mehr darauf verzichten. Kleine Einschränkung ist dabei natürlich, dass tatsächlich ein Hybridkurs den Kursleitenden extrem viel abverlangt, weil ich habe im Prinzip eine Präsenzgruppe, um die ich mich kümmern muss, und ich habe eine Online-Gruppe, um die ich mich kümmern muss. Und zwischen diesen Gruppen pendle ich so ein bisschen und muss auch noch gucken, dass ich diese zwei Gruppenteile auch miteinander in Beziehung setze. Und das ist wirklich eine große Herausforderung.
Ja. Serena, wie ist das denn eigentlich so in deinen Kursen? Also wie ist denn so ein Fremdsprachenkurs? Du als Kursleitung hast ja da viele Erfahrungen sammeln können. Wie lange machst du das jetzt schon? Wie viele Jahre?
Ungefähr 6 Jahre.
6 Jahre.
Ungefähr. Ich habe das Gefühl, dass die Volkshochschule ein bisschen die Gesellschaft widerspiegelt. So Berlin, und Berlin ist vielfältig.
Ja.
So auch die Gruppen sind extrem vielfältig.
Ja.
Es ist vielleicht nicht wie in den Deutschkursen, die auch kulturell sozusagen vielfältig sind. Auch die Italienischkurse können sehr kulturell vielfältig sein, aber es gibt so viele Kriterien. Alter, Lebenserfahrungen, Muttersprachen, andere gesprochene Sprachen, Perspektiven, auch politisch, alles. Sehr unterschiedlich. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es sich in meinen Kursen Leute treffen, die sonst kaum die Gelegenheit hätten, mit den anderen zu interagieren.
Ja.
So ein Italienischkurs ist ein Treffpunkt.
Ja?
Ja.
Oh, okay.
Ähnlich.
Weil deine Teilnehmerin so, da ist man ja zusammen für einen gewissen Zeitraum von ein paar Terminen. Du machst ja Präsenz hauptsächlich.
Ja,
wahrscheinlich,
ja.
Ne? Und wie ist es so, das allererste Mal, du hast der Unterricht, also der Kurs beginnt, es ist der erste Termin. Die Leute kommen rein, ganz unterschiedlich. Wie ist da so eine Stimmung eigentlich?
Ich würde sagen, in Kursen A11.
Das ist was für ein Kurs? Also was ist für ein Niveau?
Das ist der Grundkurs, wo man kein Italienisch kann. Nee, vielleicht auch Cappuccino, aber Pizza. Aber in so einem Kurs, ich würde sagen, dass man am Anfang, also die Teilnehmenden am Anfang ein bisschen Angst davor haben, weil die Gruppen, wie schon vielleicht Kirsten gesagt hat, sind nicht so groß. Aber man ist in einer Gruppe, vielleicht denkt man an die Erfahrung an der Schule. Und man hat ein bisschen Angst davor, vor der Gruppe zu sprechen. Hm. Aber ich arbeite mit Erwachsenen. Das heißt, es ist nicht wie an der Schule.
Ja, Gott sei Dank.
So, am Anfang hat man ein bisschen Angst davor. Aber was ich für sehr schön halte, auch weil die Gruppen relativ klein sind, ist, dass dann die Gruppen immer mehr als Gruppen arbeiten. Mhm. Dass man in einer Gruppe lernt, ist von Vorteil. Ich denke, man unterschätzt ein bisschen, was wir Menschen als Menschen machen können, wenn wir kollaborieren.
Okay.
Ja.
Das ist also dieser Teamwork, der dann da entsteht in deiner Klasse, das ist das Faszinierende, dass die dann doch sich vielleicht auch ein bisschen Mut zu sprechen und sagen, probier's nochmal oder... Also so ein Kursraum ist ja ein total lebendiger Prozess und da ist ja permanent was los. Und die Teilnehmerinnen sollen ja auch gemeinschaftlich etwas lernen und Teamwork ist da ja doch auch ein großes Thema. Wie kannst du das unterstützen als Kursleiterin und hast du da so ein paar Spiele oder Tricks oder wie kriegst du denn eigentlich so viele Einzelmenschen, die dann sich angemeldet haben, zu einer Gruppe, dass sie gemeinschaftlich an etwas arbeiten?
Ich lasse oft und gern die Teilnehmenden in kleineren Gruppen arbeiten. Mhm. Dass die Gruppen so vielfältig ist, ist oft ein Vorteil. Das heißt, es gibt zum Beispiel in einer Gruppe eine Person, die die Grammatik perfekt kennt, aber nicht so fließend spricht. Es gibt eine Person, die mehr Wörter kennt. Es gibt eine Person, die besser die anderen koordiniert. Und wenn sie als Gruppen arbeiten, dann können sie besser lernen.
Mhm.
Ja. Okay. Und es gibt viele Aktivitäten, es gibt natürlich Konversationsphasen, es gibt auch grammatikalische Übungen, aber es gibt auch kreative Aktivitäten, wo die Teilnehmenden etwas Kreatives zusammen als Gruppe kreieren.
Ach so, weil das fand ich jetzt auch gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass man die so in die Aktivität bringt. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt also ganz frisch, ich gehe gerade in den Kursraum, ich sehe, da ist die Kursleitung, die nickt mir freundlich zu, ich gucke in den Kursraum rein, da sind ja nur noch ein paar freie Plätze, ich weiß nicht, wo ich mich hinsetze, ich setze mich irgendwo hin und dann erstmal probiere ich, nicht so doll aufzufallen. Aber natürlich geht es ja darum, dass ich gemeinschaftlich mit anderen was lerne, weil ganz alleine eine Sprache lernen ist ja nicht so einfach. Da erhoffe ich mir natürlich, dass man das so ganz angenehm und auch ein bisschen spaßig oder freundlich, friedlich vorantreibt, dass man sich kennenlernt. Hast du denn da irgendwie was? Also sagst du, arbeitest dann kreativ? Was wäre das dann?
Es gibt viele Möglichkeiten. Auch kreatives Schreiben eigentlich. Mhm. Lasse ich meine Teilnehmenden machen. Je nach dem Charakter der Person. Aber auch deswegen ist es so wichtig, dass sie in Gruppen arbeiten. Es gibt eine Person, die kreativer ist, aber die nicht alle Wörter kennt. Es gibt eine Person, die Sätze eleganter schreiben kann. Und wenn sie als Gruppe arbeiten, dann sind die Ergebnisse unglaublich schön.
Oh, ja.
Das mag ich so gern.
Ja.
Und laut der Teilnehmenden macht es ihnen auch Spaß.
Das ist gut. Dass sie sich nicht gezwungen fühlen, zu sein.
Ich kann das nicht in jedem Kurs machen. Es gibt zum Beispiel, ich habe einen Kurs, wo die Teilnehmenden lieber nicht so kreativ lernen. So, ich mache das nicht.
Mhm.
Aber auf jeden Fall, kreativ oder nicht, muss die Atmosphäre im Kurs angenehm sein.
Machst du auch Online-Kurse? Kann ich dich auch irgendwie online treffen oder in Präsenz? Wie ist deine Entscheidung, wie du gerade lehrst?
Zurzeit arbeite ich nur vor Ort. Mhm. Für einige Kurse benutze ich aber manchmal die VHS Cloud.
Ah ja, okay. Wie funktioniert das? Was machst du da?
Die VHS Cloud ist eine kostenlose Webseite. Man kann einen VHS Cloud Raum beantragen und da kann ich Links zur Verfügung stellen, Dateien hochladen, es gibt ein Forum, es gibt wirklich viele Funktionen.
Mhm. Damit unterstützt du dann deine Kurs
Inhalte? Nur einige, ja. Manchmal. Besonders wenn ich im Kurse, zum Beispiel im Sommer unterrichte ich einen Sommerkurs und wir benutzen als Input Kunstwerke.
Aha.
Und ich benutze die VHS Cloud, damit die Teilnehmenden die Links zu den Kunstwerken vor dem Termin haben. Und sie können entweder die Kunstwerke auf dem Handy haben oder wenn sie wollen, ausdrucken.
Ja, das ist ja auch ganz spannend, dass du das so machst, weil das zeigt ja, dass du sehr digital auch schon am Start bist und nicht nur mit Büchern arbeitest und sag ich mal, Lernheften, sondern auch sagst, hey, wir teilen hier gemeinschaftlich, schreibt eure Gedanken mit rein. Bei der VHS Cloud kann man ja auch noch chatten, E-Mails schreiben, dich kontaktieren und Infos einholen. Kirsten, gibt es denn eigentlich auch so Kooperationen oder Crosskurse wie Sprache und Kochen oder sowas? Machst du das auch? Also ich habe mal was von gehört.
Du hast da mal was von gehört. Ja, das machen wir. Wir haben das zurzeit im Bereich Spanisch. Da haben wir also sowas wie eine kulinarische Reise durch Spanien. Mhm. Also verschiedene, ein Kurs mit verschiedenen Terminen, bei denen jeweils etwas gekocht wird und natürlich aber auch die entsprechenden Vokabeln, der entsprechende Wortschatz sowohl zu den, na, wie sagt man, zu den
Zutaten?
Zutaten, dankeschön. Zu den Zutaten und den Tätigkeiten, aber auch die ausgeführt werden, mit aufgenommen wird und damit gearbeitet wird, also sowohl sprachlich eben als auch der Aspekt des Kochens und natürlich ganz wichtig am Ende des gemeinsamen Genießens.
Na klar,
kann man sich ja vorstellen. Genau, das haben wir also im Bereich Spanisch und im Bereich Französisch haben wir einerseits saisonal angeknüpfte Einzeltermine. Also jetzt, ich glaube, am letzten Wochenende war halt ein Termin, da ging es um ein Ostermenü, irgendwas Typisches für Ostern aus der französischen Küche. Und die gleiche Kursleiterin bietet auch einen Kurs an, ja, bei denen sozusagen eine Woche lang in Berlin erkundet wird, was existiert hier überhaupt an französischen Sachen? Eine französische Buchhandlung, französische Creperie, französisches Restaurant.
Ja, schon, ja. Schön, so schön. Das ist ja Urlaub eigentlich. Und das ist alles verpackt. Okay.
Genau, genau. Und der Abschluss ist auch da eben dann ein Termin in der Küche, bei dem etwas, eine Patisserie, etwas Kleines gemacht und gemeinsam genossen wird.
Ja, und was macht das mit Menschen, wenn sie eigentlich so eine neue Sprache lernen und Fremdsprachen können? Weil das ist ja richtig Dynamik dahinter. Da eröffnen sich ja so viele neue Türen.
Eben, also du sagst es eigentlich genau. Wenn ich mich mit einer anderen Sprache und damit auch mit anderen Kulturen, das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, ne? Ich zum Beispiel lerne jetzt Niederländisch, da ist das mehr oder weniger begrenzt auf die Niederlande und einen Teil von Belgien. Aber lerne ich zum Beispiel Spanisch, Englisch oder Französisch, dann öffnet sich mir ja eine ganze Welt. Mhm. Ne? Französisch lerne ich ja nicht nur, weil es in Frankreich gesprochen wird. Es gibt das frankophone Afrika. Es gibt in Kanada wird Französisch gesprochen und noch an vielen anderen Stellen mehr. Das heißt, ich entdecke dadurch auch einfach eine andere Welt. Ich entdecke eine andere Welt, die mir zugänglich gemacht wird. Also natürlich kann ich mich mit einem Land auch in meiner Muttersprache beschäftigen. Das geht auch. Aber wenn ich die Sprache erlerne, dann habe ich ja irgendwie noch einen viel direkteren Zugang. Und wir landen eigentlich wieder bei dem Aspekt, den wir vorhin schon hatten, nämlich, dass ich eigentlich durch die Beschäftigung mit einer fremden Sprache und der Kultur, die dahinter steht, fast automatisch toleranter und offener werde. Ich erweitere ja mein ganzes Repertoire erweitere ich und es ist eine Erweiterung des Horizonts.
Und dafür steht ja die Volkshochschule. Das ist ja genau das, was wir wollen, dass die Menschen kommen, Bildung für alle. Und gleich der Austausch mit dabei ist und die Demokratieförderung, die Toleranz, die so wichtig ist.
So ist es.
Gibt es denn eigentlich derzeit auch gewisse Trendsprachen? Oder gibt es, also wir haben ja schon gesagt, Koreanisch, das hast du beobachtet, das ist jetzt dabei. Gibt es da noch irgendwas, was du beobachtest?
Es gibt sehr, sehr viele Dinge, ehrlich gesagt, die man beobachten kann. Es ist höchst spannend. Es gibt immer zum Beispiel eine gewisse Nachfrage nach Krisensprachen, nenne ich das. Ne? Also Nachfrage nach Arabisch, aber auch nach Ukrainisch. Je nachdem, was in der Weltpolitik passiert und welche Auswirkungen das zum Beispiel eben auf Flüchtlingsströme hat. Ne? Als die UkrainerInnen vor 2 Jahren hier angekommen sind, hat es einen totalen Boom in der Nachfrage nach Ukrainisch gegeben. Das ist natürlich jetzt inzwischen auch wieder abgeebbt, aber es sind natürlich auch Leute dabei geblieben und machen das nach wie vor. Wir bieten es in unserem Ehrenamtsprogramm an, das Ukrainisch.
Ganz kurz, Ehrenamtsprogramm, was heißt das genau?
Ehrenamtsprogramm heißt oder ist für Leute gedacht, die sich ehrenamtlich engagieren und im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Arbeit eine bestimmte Sprache benötigen. Zum Beispiel, weil sie eben mit Geflüchteten arbeiten, die aus der Ukraine kommen.
Ah ja.
Und diese Kurse sind dann auch kostenlos.
Ah, okay, man braucht dann also wahrscheinlich nur einmal zeigen, ja, ich arbeite in einem Ehrenamt, das ist mein Verein, da mache ich mich stark, das schicke ich dann zur Volkshochschule.
Genau. Okay. Mhm. Dann haben wir Sprachen, die viele vielleicht mit Urlaub und Entspannung assoziieren, Spanisch, Italienisch, ja, das, was man alles damit verbindet. Ja. Französisch nicht so sehr, das ist schon ein bisschen kompliziert.
Ja.
Genau. Und dann gibt es halt auch Sprachen, die vielleicht ein Spiegel sind, wie es uns selbst hier gerade geht oder wie es vielen Leuten geht, die uns ja vielleicht als ein bisschen in einem Krisenmodus empfinden. Also zum Beispiel Nachfrage nach Norwegisch, gerade ganz hoch.
Norwegisch.
Ein Idyll, ich möchte dahin auswandern und möchte mir bestimmte Grundkenntnisse aneignen, bevor ich das mache.
Ja, 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 das ist natürlich sehr romantisch. Ne? Man hat die Fjorde, hat seine eigene Farm, alle sind komplett entspannt. Ja, ist eine schöne Vorstellung. Okay, klar, dann lernt man ja natürlich Norwegisch, da hat man ja ein richtiges Ziel, wenn man weiß, ich bin bald in einer Traum-Idylle. Ja, okay, das ist ja interessant. Also auch so eine Entwicklung. Ich bin mit etwas nicht so ganz zufrieden und das treibt mich auch an. Also eben nicht nur Urlaub und Essen, sondern auch, ich will eine richtige andere Lebensweise verfolgen.
Die Motive sind echt sehr, sehr vielfältig. Die können mit Arbeit zusammenhängen, die können mit Auswanderungsplänen, die können mit Urlaub zusammenhängen, die können damit mit Partner, Freunden zusammenhängen. Also es gibt wirklich ganz, ganz unterschiedliche Motive und das macht es ja auch so spannend.
Mhm. Ja, und auch da, ne? Warum trefft ihr euch alle eigentlich heute in diesem Raum? Erzählt doch mal, wie seid ihr dazu gekommen, euch bei der Volkshochschule für einen Sprachkurs und dann erzählt jeder. Das ist ja auch so spannend, wenn die Leute dann, die Teilnehmer dann erzählen und ja, also ich bin immer Feuer und Flamme. Ich finde es so schön. Ich komme gerne in Volkshochschulkurse, weil ich auch natürlich von der Kursleitung wie von Serena lerne. Aber ich lerne ja auch so viel von den anderen, die da sind. Und das motiviert einen ja auch total.
Ich würde sagen, die Gründe sind sehr unterschiedlich. Die Gründe, warum man Italienisch lernte, einige sind immer gleich. So, ich möchte gerne nach Italien Urlaub oder die Sprache klingt sehr schön. Aber es gibt besonders in fortgeschrittenen Kursen einige Menschen, die eine echte Leidenschaft vor Italien haben.
Mhm.
Und das heißt nicht nur das Positive von Italien, so Urlaub und Cappuccino und Dolce Vita, sondern sie sind echt neugierig.
Ja.
Sie kennen die italienische Politik, die italienische Literatur. Ich hatte letztes Jahr im Sommer einen Kurs, fortgeschrittenen Kurs. Es waren nur 4 Termine. In jedem Termin haben wir ein paar Seiten von einem zeitgenössischen Roman gelesen.
Mhm.
Und was ich so interessant fand, es gab in diesem Kurs auch Leute, die keinen italienischen Kurs brauchten, weil sie schon Italienisch sprechen.
Aha.
Aber für sie war das Thema Literatur interessant.
Ach, spannend.
Ja.
Diese Verbindung ist natürlich auch toll. Ja,
Und das Schöne an der Volkshochschule ist natürlich, wenn man jetzt vielleicht den Deutschbereich ein bisschen ausklammert, die Leute sind freiwillig hier. Hm. Sie kommen, weil sie das machen möchten. Ja. Und das ist halt eine ganz grandiose Grundvoraussetzung, damit Lernen mit Freude irgendwie funktionieren kann.
Hm. Das würde mich jetzt eigentlich mal interessieren, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
Ich spreche insgesamt 5 Sprachen, meine Muttersprache eingeschlossen natürlich, also Deutsch. Und die Sprache, an der ich gerade arbeite, also ich arbeite immer an Französisch, da komme ich aber nicht so richtig vom Fleck.
Das kenne ich seit der Schulzeit. Ich arbeite auch bis heute an meinem Französisch.
Aber ansonsten arbeite ich zurzeit an meinem Niederländisch, besuche also auch hier bei uns in Tempelhof-Schöneberg einen Volkshochschulkurs Niederländisch. Und habe genau das erlebt, dass sich mir da wirklich nochmal eine ganz neue Welt geöffnet hat. Und ich immer wieder darüber erstaunt bin, wie unterschiedlich zwei Nachbarländer und ihre Bevölkerung und ihre Geschichte und ihre Kultur sind. Es ist einfach sehr, sehr spannend.
Ja, und da möchte ich nochmal sagen, ich selber habe ja auch eine Zeit lang in Norwegen gelebt. Und es ist wunderschön, es ist traumhaft, aber es ist tatsächlich nicht nur traumhaft. Es hat auch ganz viele andere Seiten, die zu entdecken sind und Möglichkeiten geben, über sich selber auch eine Menge zu lernen. Und das ist ja eben Sprache. Ich lerne total was über mich und wie ich mich in ganz neuen Räumen, gesellschaftlichen und Kulturen verhalte, wie ich zu etwas stehe, wo stehen meine Werte. Es ist was sehr Besonderes und begleitet einen eigentlich auch ein ganzes Leben. Serena, wie lernst du eigentlich? Wie kannst du neue Sprachen lernen?
Ein Kurs ist auf jeden Fall nötig, finde ich.
Yeah.
Ich finde, es gibt nicht eine Strategie, um eine Sprache zu lernen. Es gibt viele Strategien, die man gleichzeitig benutzen kann.
Ja, okay. Also was hältst du von diesen Lerntypen? Na, man sagt ja auch manchmal, nur jemand, der hört oder nur liest oder aufschreiben, sowas, hilft dir das? Oder unterstützt du das auch, wenn du bei dir im Kurs jemanden hast, dem das eher schwerfällt? Was kannst du da machen? Machst du da überhaupt was oder lässt du es dann einfach so erstmal laufen?
Eine Sprache zu lernen ist extrem individuell. Jede Person lernt anders, nicht nur mit einer Strategie, sondern mit einer Mischung von Strategien. Es gibt natürlich Menschen, die besser lernen, wenn sie etwas aufschreiben. Ich denke, es gibt nicht nur eine Strategie, sondern viele, weil wir so unterschiedlich sind. Und das heißt, wir müssen eigentlich experimentieren. Wir müssen lernen, wie wir am besten lernen.
Hast du denn ein interessantes Fallbeispiel für uns aus dem Kurs? Kannst du dich an etwas erinnern, was mal war, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
Ich habe zurzeit im Kopf keine sensationellen Fälle, aber das ist Berlin. Alles ist besonders und deswegen nichts ist besonders.
Mhm, ja.
Ich habe das Gefühl, in meinen Kursen treffen sich Besonderheiten.
Ah.
Und sie beeinflussen sich gegenseitig sozusagen. Es gibt einige Tendenzen aber. So, ich kenne relativ viele Teilnehmende, die mir gesagt haben, dass der Italienischkurs für sie eine wöchentliche Me-Time ist. Das heißt, es sind Leute, die aus sehr unterschiedlichen Gründen kaum Zeit für sich selbst haben. Auch wenn sie nicht arbeiten, müssen sie sich um eine Person kümmern.
Ja.
Und diese 90 Minuten, 2 Stunden, 3 Stunden pro Woche sind eine Zeit, die nur für sie ist,
ja,
wenn sie nicht von der externen Welt gestört werden dürfen.
Ja. Eine richtige Me-Time, also sich Zeit nehmen und sagen, das ist jetzt nur für mich, egal was jetzt außerhalb passiert.
Das könnte ein bisschen zu extrem zu sagen, aber ich finde, dass ein Italienischkurs kann für einige Leute manchmal in einigen Phasen des Lebens ein bisschen therapeutisch sein.
Mhm. Okay.
Sie wollen natürlich die Sprache lernen, sie müssen nicht Italienisch lernen. Sie lernen Italienisch, weil sie das machen möchten.
Mhm.
Und wenn sie gelernt haben zu lernen, dann ist eine Sprache zu lernen, finde ich, ein bisschen empowering.
Ja, das ist die totale Selbstermächtigung und man erkennt, hey, es baut ja auch das Selbstwertgefühl auf. Ich kann doch diese Sprache lernen, egal in welchem Alter ich bin. Und wahrscheinlich hilft es auch, dieses Ziel zu haben. Ich möchte mal einen italienischen Klassiker lesen können oder ich möchte in Italien dies und jenes machen können und dafür Sprache sprechen und Zeichen verstehen. Serena, mit 3 Schlagwörtern, was sollte eigentlich eine Kursleitung für die Volkshochschule oder eben auch für die Teilnehmenden mitbringen?
Ich liebe und hasse solche Fragen.
Wunderbar.
Meine erste Antwort wird ein bisschen technisch klingen vielleicht. Moderation. Meine Kurse sind glücklicherweise sehr vielfältig. Und ich finde wirklich, dass in der Gruppe, in den Teilnehmenden, gibt es schon fast alles, was man braucht, um eine Sprache zu lernen. Mhm. Das und die Materialien. Aber das heißt, ich muss die Gruppe moderieren. Das heißt, ich muss die Gruppe moderieren, damit die positiven Aspekten der Teilnehmenden vom Vorteil vor die anderen Teilnehmenden sind. Mhm. Und damit sich natürlich die Teilnehmenden wohlfühlen. Weil wir können nicht lernen, wenn wir uns nicht wohlfühlen.
Ja, so. Absolut, ja.
So, Moderation auf jeden Fall, die Materialien. Ich bin der Meinung, dass die Materialien vor die Teilnehmenden geeignet werden sollen und nicht umgekehrt. Und das heißt, man muss meiner Meinung nach als Kursleitung die Materialien sehr gut auswählen und wenn nötig auch gestalten.
Was schlägst du da so vor? Mit welchen Materialien arbeitest du?
Es können Texte sein, Artikel, aber auch Übungen manchmal, Konversationsbögen.
Ja.
Ich habe einige Konversationsbögen, die so ortsspezifisch sind, dass ich sie nur in Berlin benutzen kann.
Okay.
Ich habe einige Materialien, die schon veraltet sind, weil sie so eventspezifisch waren. So zum Beispiel das Thema war Corona oder ein Trend vor 2 Jahren. Ne?
Ja.
Etwas, das gerade nicht mehr relevant ist. Und die Materialien müssen interessant und relevant sein.
Ja.
Und das hilft mir zum dritten Punkt vielleicht zu kommen. Was ich als Kursleitung mitbringen kann, ist Neugierde.
Mm.
Man kann ohne Neugierde nicht lernen natürlich. Und ich muss ständig lernen.
Ja.
Als Kursleitung. Ich muss ständig lernen, weil die Gesellschaft, die Sprache sich ständig ändert.
Mm.
Und ich muss auch Materialien finden, die interessant sind, damit die Kurse lebendig bleiben.
Und die Zeit der trockenen Lehre ist ja auch vorbei und auch die Sprachen haben sich verändert. Kirsten, jetzt haben wir auch schon mal gehört, einige der Teilnehmenden an den Volkshochschulen fordern eine inklusive und gerechte Sprache ein. Wie gelingt das der Volkshochschule?
Ja, ich denke, da muss man einfach sagen, wir sind am Anfang, das zu versuchen umzusetzen, so wie ich auch insgesamt unsere Gesellschaft am Anfang dieses Prozesses sehe. Das Thema kommt auf in vielen Kursen, zwar sowohl von Leuten, die sich selbst betroffen fühlen oder betroffen ist vielleicht immer so negativ.
Angesprochen vielleicht auch.
Oder angesprochen, auch. Die für sich selbst auch nach Wegen suchen, wie sie sich ausdrücken können, weil sie sich eben in bestimmten binären Systemen nicht wiederfinden.
Mhm.
Aber auch von Teilnehmenden, die das Thema einfach interessiert und die gerne wissen, okay, im Deutschen weiß ich jetzt, wie ich gendern kann oder wie ich sensible Sprache benutzen kann. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich eine Fremdsprache lerne und mir das Thema wichtig ist und ich nicht erst die Stufe B1 erreichen möchte, bevor ich mich mit diesem Thema beschäftige?
Ja.
Genau, aber ich würde tatsächlich an der Stelle sagen, dass ich dazu Serena gerne sprechen lassen würde, denn die steckt voll in dem Thema drin.
Ja, Serena, ich bin total gespannt. Wie gelingt das denn im Unterricht bei einer Volkshochschule?
Wie ich schon gesagt habe, die Volkshochschule widerspiegelt die Gesellschaft So, dieses Thema, das Thema inklusive und gerechte Sprache, ist in den Kursen wie in der Gesellschaft zurzeit sehr relevant. Es wird deswegen auch in der Volkshochschule angesprochen und in den Kursen. Was ich erfahren habe, in meinen Kursen in den letzten Jahren gibt es immer häufiger Teilnehmende, die in Kursen A11, so Anfängerinnenkurse. Es gibt Teilnehmenden, die mich fragen, ob Italienisch nicht-binäre Sprachformen hat. Und es gibt Teilnehmenden, die mich ganz praktisch fragen, wenn es eine Gruppe von 100 Leuten gibt, 99 sind Frauen und es gibt einen Mann.
Ja.
Wie soll ich die Gruppe ansprechen? Es gibt auch Fragen zu anderen Sprachformen, wie zum Beispiel, wie heißt der POC auf Italienisch?
Aha.
Was ich in meinen Kursen mache, ich thematisiere dieses Thema und das Thema ist in den Kursen wie in der Gesellschaft kontrovers debattiert.
Ja.
Das heißt, auf einer Seite gibt es Leute, die das Thema ansprechen und es gibt aber auch Leute, die auf das Thema sehr stark reagieren.
Mm, ja, natürlich. Es ist ja in vielen Ländern so, dass das immer noch ein wahnsinnig sehr viele Leute bewegt. Und was aber auch wichtig ist, das ist ja notwendig, wenn wir progressiv auch nach vorne gehen wollen und schauen wollen, hey, was können wir endlich mal anpassen, was wollen wir verändern?
Ich benutze persönlich in meinen Kursen oft auch Sprachformen, die nicht traditionell sind, so Formulierungen. Und was ich oft in meinen Kursen A1, so Anfängerinnenkurse sage, wenn es um die Berufe geht, ich sage Ihnen, dass ich als Kursleitung Ihnen die internen grammatikalischen Regeln erklären kann. Und dann kann ich Ihnen auch sagen, welche Formen in der Tat historisch benutzt wurden, wie zum Beispiel auch auf Deutsch Kursleiter auch vor Frauen. Obwohl das grammatikalisch nicht weiblich ist. Und ich kann Ihnen auch erklären, welche neue Sprachformen es gibt. Aber wenn es die Frage kommt, wie soll ich sprechen, ich kann diese Frage nicht beantworten. Das ist keine grammatikalische Frage, das ist eine politische Frage, das ist eine persönliche Frage und jede Person wird entscheiden, wie die Person spricht. Und die Sache ist, nur tote Sprachen ändern sich nicht. Eine lebendige Sprache ist lebendig und das heißt, sie ist chaotisch, oft unlogisch.
Und verführt auch zum Streit.
Ja, genau.
Aber eben auch oft zur Veränderung und es holt auch mehr Menschen ab und hilft.
Aber das ist potenziell auch positiv. Von Anfang an, auch in einem AnfängerInnenkurs, hat man schon, kann man schon einen Stil entwickeln. Das heißt, man kann entscheiden, ob man sagt Ciao oder Buonasera. Ob wenn ich frage, wie geht's, come va, ob man diese Frage beantwortet mit gut, bene, oder ziemlich gut, aber senza bene, oder nicht schlechte, normale, non c'è male. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir von Anfang an uns ausdrücken können. Ja. Und müssen, wir müssen entscheiden, wie wir sprechen. Aber das ist unsere Persönlichkeit. So, es gibt nicht nur eine Sprache, es gibt nicht nur ein Italienisch, es gibt vielleicht so viele italienische Variationen, ne, wie die Leute in einem Kurs.
Ja, ja. Also eben auch in dem Moment, wo ich spreche oder in dem Moment, wenn ich spreche, genau hinzuschauen, was will ich sagen, was ist mir wichtig, wen nehme ich mit ins Boot, wer bin ich auch? Also wo kann ich mich da verorten? Ist es nur ein gewisser Menschen oder ist es nur eine gewisse Menschengruppe, die ich anspreche oder eben viel mehr? Soll damit noch was passieren, wenn ich etwas kreiere, wenn ich etwas sage, wenn ich zu jemand anderem spreche? Es ist ja ein ganz wertvoller, wichtiger Austausch, Sprache. Und wenn Menschen dann noch aus unterschiedlichen Ländern kommen und unterschiedliche Sprachen sprechen, sich da gemeinschaftlich zu treffen, auf eine freundschaftliche, faire Weise. Das ist ja traumhaft eigentlich. Und da wollen wir eigentlich auch hin, dass wir alle abholen.
Das ist genau das Positive meiner Meinung nach in italienischen Kursen, besonders in AnfängerInnenkursen, weil, wie gesagt, die Gruppe sehr vielfältig ist. Und es gibt Leute, die sich vielleicht im Leben hassen würden, aber im italienischen Kurs haben sie alle das gleiche Ziel. Und es fehlt allen die Sprache. So, sie sind alle gleich, ja, aber gleichzeitig unterschiedlich.
Ja, und jeder bringt was mit rein.
Genau.
Und du kannst moderieren und neugierig drauf schauen und gute Materialien mitgeben.
Hoffentlich ja.
Klasse. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für eure Zeit.
Ja, gerne. Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Friederike. Grazie mille.
Das geht ja runter wie Öl. Und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, eine Fremdsprache für den nächsten Urlaub, das Studium oder für die Zukunft zu lernen, können Sie natürlich jederzeit damit starten. Unsere Kurse finden Sie auf unserer Webseite und den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie noch Fragen zu diesen Kursangeboten haben, schreiben Sie uns unter fremdsprachen@ba-ts.berlin.de. Wir freuen uns, wenn wir Sie zu unseren Kursen in unserem Haus willkommen heißen dürfen. Ich sag jetzt mal Hade.
Ich sag tot ziens.
Arrivederci.
Wir hören uns im nächsten VHS-Ohrenblick. Bis dahin alles Gute.
VHS-Ohrenblicke ist eine Produktion der Volkshochschule Tempelhof Schöneberg. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch einfach mal. Sie finden uns am Barbarossaplatz in Schöneberg und online auf www.vhs-tempelhof-schöneberg.de. Schöneberg natürlich mit OE. Wir freuen uns auf Sie.